herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Masters of the Digital Universe. Ich freue mich unheimlich, heute Alex zu begrüßen, Alexander Bugge. Hallo Alex.
Hallo Lena.
Toll, dass du es einrichten kannst. Alex ist heute hier, weil er ein sehr erfolgreicher Digitalunternehmer ist. Er hat 2007 meinauto.de gegründet, 2017 verkauft, 2019 ist er dann ausgestiegen, hat seitdem ganz viele Unternehmen im digitalen Umfeld vor allem beraten und sich auch an einigen Startups beteiligt, ist jetzt wieder aktiv als CDO der Swiss Automotive Group, aber heute vor allem mit seiner ganzen Erfahrung aus mehr als 12 Jahren Digitalunternehmertum bei uns. Und ich werde ihn heute ein bisschen ausquetschen, wie er meinauto.de gegründet hat, warum, wie er es groß gemacht hat, was er da für Erfahrungen rausgezogen hat und was so ein bisschen die Secret Source ist, was ja immer alle interessiert, die selber an digitalen Geschäftsmodellen herumdoktern. Alex, das ist wir haben viel vor. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht.
Ja, ich freue mich und tatsächlich, ja. Also wir können loslegen. Ich habe mal einen Termin hinten raus weggenommen.
Super, perfekt. Wir versuchen natürlich trotzdem bei unseren 30 bis 35 Minuten zu bleiben. Also es sollte reichen für einmal Stau und nicht für eine, ihr müsst euch nicht vornehmen, das Ganze in einer langen Zugfahrt zu verdauen. Aber bevor wir jetzt gleich auf deine Erfahrungen einsteigen, hol mich und gerne auch bitte die Zuhörer nochmal ganz kurz zu meinauto.de ab und erklär nochmal kurz, was ist das eigentlich und was machen die? Ja, und warum sind die so erfolgreich? Dazu kommen wir dann gleich.
Also meinauto.de ist, haben wir gegründet eigentlich als den Anbieter, den Shop für Neuwagen im Internet. Ne? Das war 2007 haben wir es gegründet, da war, sagen wir mal, Auto im Internet dominiert so von den Mobile und Autoscout. Das war aber das Gebrauchtwagen. Wir wollten den Neuwagen-Shop bauen. Und der ist es dann auch geworden. Und das ist es, meinauto.de bis heute, Neuwagen-Shop im Internet. Und da kannst du eben praktisch alle Marken, alle Modelle, Neuwagen im Internet kaufen, finanzieren und vor allem auch leasen.
Okay. Also sehr klar positioniert und hat sich jetzt quasi eigentlich auch über den Zeitraum der Gründung bis heute im Kern nicht großartig verändert. Ihr seid euch da quasi treu geblieben.
Ja, hat sich schon weiterentwickelt. Also das, du hast ja auch gerade gesagt, warum ist es so erfolgreich? Weil wir es natürlich super gut gemacht haben, aber was war für den Kunden so unfassbar wichtig, das sind natürlich auch die sehr günstigen Angebote. Ne? Du findest da tatsächlich Neuwagen einfach zu äußerst günstigen Preisen, die es dann auch häufig attraktiver machen, den Neuwagen zu nehmen als ein Jahreswagen oder auch mal ein 2 Jahre altes Fahrzeug oder sowas. Das hat sich verändert. Ja gut, wir haben mein Auto ja auch verkauft Ende 2017 an einen ganz großen Finanzinvestor und der hat dann aus dem mein Auto die mein Auto Group geformt. Da wurde dann noch eine Leasinggesellschaft gekauft. Und, und deswegen ist auch der Fokus bei mein Auto etwas stärker noch zu dem Leasing-Angebot gekommen. Also das ist jetzt schon der Kern bei meinem Auto, dass man das Auto auf Rate praktisch kauft oder least und eventuell am Ende dieser Leasingzeit vielleicht auch übernimmt als Käufer oder eben wieder zurückgibt. Also da findet ihr auf der Seite auch eben ganz, ganz viele günstige Ratenangebote für Neuwagen.
Okay, super. Ja, das hilft bei der Einordnung. Und jetzt würde ich dich tatsächlich nochmal bitten, dich gefühlt nochmal 15 Jahre zurückzubewegen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Es wäre spannend auch zu erfahren, wann ist diese Idee überhaupt entstanden, ja, weil das eigentliche Gründungsdatum ist ja meistens nicht das Datum, an dem die Idee entstanden ist. Ja. Aber ihr habt damals aus welcher Situation heraus habt ihr damals dieses Geschäftsmodell gewählt? Das wäre eigentlich mal so die erste Frage.
Ja, das weiß ich tatsächlich fast noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Tatsächlich ist es mein zweites Startup gewesen. Ich habe kurz vorher auch zusammen mit dem gleichen Mitgründer und auch noch mit jemand anders damals, dem Carsten Seel, eine Firma gegründet, die hieß letsworkit.de. Da haben wir Handwerker im Internet, Handwerkerangebote, Handwerkeroptionen im Internet gemacht. Also viele kennen heute vielleicht MyHammer. Die haben letztlich uns damals kopiert, kann man sagen. Wir hatten wen anders kopiert. Und das haben wir so ganz, ganz erfolgreich so in der Garage im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. Haben das genau 1,5 Jahre gemacht. Und als wir die Wachstumsfinanzierung dann endlich machen wollten mit Business Angels, da kam dann einer daher und aus Frankreich und größeres Unternehmen und wollte uns kaufen und wir haben es dann viel zu früh leider damals verkauft. Damals war das natürlich trotzdem gut für uns, war auch gutes Geld und war natürlich ein toller Erfolg. Aber dann haben wir eben sehr früh unser Startup verkauft und merkten, Mensch, eigentlich war das doch eine tolle Sache mit dem Internetgründer sein. Und jetzt sitzen wir hier irgendwie als Manager, aber wir wollten doch Internetgründer sein. Und deswegen haben wir uns wieder auf den Weg gemacht und haben uns dann aber mal nochmal in Ruhe angeschaut, welche Märkte könnten das denn sein? Was ist denn vielleicht spannend? Was macht vielleicht auch Spaß? So Spaß und Auto, das lag zumindest für uns da doch noch irgendwo recht nah beieinander. Und dann kamen wir eben dabei auch darauf, okay, Auto ist tatsächlich auch ein Markt, wo es noch einen guten Teilbereich gibt, nämlich Neuwagen, wo es noch kein Internetgeschäftsmodell gab damals. Und deswegen haben wir uns gedacht, probieren wir doch mal, ob wir das schaffen, ein Neuwagen-Internetmodell zu etablieren.
Also es gab tatsächlich ja eine Marktlücke, die ihr identifiziert habt. Ja, das ist ja, heutzutage selten genug. Ihr habt also quasi selber jetzt nicht irgendwen aus Übersee kopiert, sondern ihr habt gesagt, was gibt es auf dem europäischen Markt für eine Lücke, die man besetzen kann.
Das ist dann tatsächlich, kann man sagen, invented in Germany, dieses Geschäftsmodell. Also, das haben wir uns selber zusammengesetzt und mussten dann auch selber erfahren, warum das auch vorher keiner gemacht hat. Welche Dinge da einem auf dem Weg alles so als Blöcke liegen. Aber letztlich war das dann eine sehr gute Erfahrung für uns, ne? Dass wir, ich sag mal, dadurch, dass du halt auch ein Modell selber kreierst, hast du dann auch einen gewissen Vorsprung vor anderen und den konnten wir dann auch nutzen, um uns da durchzusetzen.
Was hattet ihr denn aus der quasi in dem Sinne erfolgreichen Gründung vorher, die ihr dann auch veräußert hattet. Was hattet ihr euch da so als Punkte mitgenommen, an denen ihr unbedingt eigentlich wieder neu anknüpfen wolltet? Also was war für euch so gesetzt im Sinne von, darauf baut das neue Geschäftsmodell auch auf?
Also wir hatten gelernt, dass wir in der Lage waren, im Internet Nachfrage zu kreieren. Das war uns einfach für diese Handwerkeraufträge unfassbar gut gelungen. Ja, damals eben völlig ohne Finanzierung, so praktisch mit eigenen Mitteln von damals noch jungen Leuten, die dann deswegen nicht so groß waren, diese Mittel. Und da haben wir gelernt, dass wir also recht effizient Maßnahmen kreieren konnten. Und damals war natürlich auch dieses ganze Internet-Marketing-Business auf einem ganz anderen Entwicklungsstand wie heute. Da konnte noch nicht jeder Google, AdWords und so weiter besonders gut bedienen. Und das war dann eben damals unser Vorteil, dass wir diese Dinge gut beherrscht haben, Suchmaschinenoptimierung, SEO und so weiter, und haben das dann versucht, in ein Geschäftsmodell hinein zu projizieren. Aber mit Nachfrage alleine ist es dann eben auch nicht getan, denn du brauchst ein funktionierendes Geschäftsmodell dazu. Und das musste gefunden werden. Und das war für uns tatsächlich auch so eine gewisse Erfahrungsreise, bis wir dann an unserem Modell dann ankamen, wie es dann jetzt mein Auto jetzt bis heute im Prinzip funktioniert, aber vor allem auch bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es verkauft haben, funktioniert hat.
Also ich greife jetzt nochmal einen Punkt auf, den du gerade selber genannt hast, und zwar diese zentrale Fähigkeit, die ihr mitgebracht habt, auf der ihr aufgesetzt habt. Die Fähigkeit in dem Fall, Leads zu generieren über digitale Kanäle oder, wie du es vielleicht gerade gesagt hast, Internet-Marketing damals, also über Online-Marketing-Kanäle erfolgreich Traffic zu generieren, der dann auch konvertiert. Ist ja heute immer noch, aber damals sicherlich auch ein Differenzierungsfaktor im Kern. Wahrscheinlich zu vielen anderen, die da am Markt unterwegs waren. Das Ganze, hast du aber gerade auch erwähnt, muss man natürlich dann verknüpfen mit einem spezifischen Produktangebot oder Serviceangebot, was wiederum auch in der Form eigentlich ein USP dann wahrscheinlich zusammen ergibt. Also die Kombination jetzt bei euch, so wie ich das interpretiere, war damals Online-Marketing-Fähigkeit verknüpft mit günstigen Neuwagenangeboten, richtig?
Ja, also exakt. Das war die Kernkompetenz, ne? Das war auch eben der Punkt, wo wir die Traktion dann auch spürten vom Kunden, ne? Und mit sage ich mal den Online-Marketing-Fähigkeiten, die man da hat, kann man aber das, was man bieten kann, dem Kunden sehr nahe bringen. Und du siehst dann eben, dass es das auch eben funktioniert und ankommt und dass da auf dieser Seite etwas passiert. Ne? Also wir haben sehr schnell gemerkt, wow, es gelingt uns tatsächlich auf effiziente Weise, ne, diese Kunden für uns zu interessieren. Ne? Das war für uns schon von Anfang an der Punkt, auf den wir immer aufgebaut haben. Und auch letztlich die Anfangshypothese, gelingt es uns, diese Nachfrage zu generieren? Und die konnten wir uns sehr früh beweisen. Ja, es gelingt uns, Nachfrage zu generieren für unsere günstigen Angebote. Das war schon super, dass wir um diese günstigen Angebote dann noch ein Geschäftsmodell formen mussten zwischen uns und dem Händler und eventuell dem Hersteller. Stand jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Aber für das, was man eigentlich, sag ich mal, als Zweck des Unternehmens betrachten wollte, da haben wir sehr früh gemerkt, das funktioniert. Und deswegen hatten wir schon mal die halbe Miete, um darauf ein vernünftiges Geschäftsmodell dann aufbauen zu können.
Das heißt, so retrospektiv würdest du auch sagen, dass dieser, ich nenne ihn jetzt mal zusammengesetzte USP aus Fähigkeit und eben Produktangebot, dass der eigentlich der zentrale Erfolgsfaktor für euch damals war und wahrscheinlich auch für viele andere digitale Geschäftsmodelle, wenn man diesen Kern findet.
Absolut. Also ich glaube wirklich, dieser starke Kern, das sollte sich auch wirklich jeder fragen, der ein Unternehmen gründet und wahrscheinlich auch jeder, der es nicht gründet, aber trotzdem gerade betreibt. Was ist eigentlich genau mein ganz starker Kern? Ja, jetzt kann fast jeder irgendwie ein, zwei PowerPoint-Folien mit USP füllen. Ja, das ist sowas Ähnliches vielleicht, aber häufig sind diese USP dann 3, 4, 5, 6 oder 7. Aber fragt euch, was ist diese eine ganz große Grund überhaupt, warum es den Rest der USP dann auch noch gibt. Aber was ist diese eine Sache, die das Unternehmen gut kann? Und deswegen finde ich USP nicht so glücklich, weil was kann das Unternehmen gut? Das ist nicht unbedingt nur das, was der Kunde, was das Verkaufsargument ist, sondern was ist die Fähigkeit des Unternehmens? Und wie gesagt, bei uns war es eben Nachfrage generieren mit günstigen Angeboten. Das war unsere Fähigkeit. Ja, vom Rest verstanden wir ja nicht viel. Also konnten wir Autos verkaufen oder also letztlich, da musste man sich im Reinen arbeiten, aber wir konnten eine Internetseite machen und wir haben es irgendwie geschafft, günstige Autoangebote anbieten zu können. Wobei ganz ehrlich, im allerersten USP am Anfang, da haben wir das eben auch etwas erstmal so getan, als könnten wir es, um zu sehen, ob das auch ankommt. Und die Angebote haben wir dann natürlich dann auch noch generiert über die folgenden Monate. Ne? Aber du hast halt nicht als Gründer gleich für 38 Marken und 600 Modelle super Angebote. Das ist ein bisschen unrealistisch.
Also ich glaube, viele, die ja gegebenenfalls auch eine gute Idee haben und vielleicht auch nicht nur eine gute Produkt- oder Service-Idee, sondern eben auch eine Fähigkeit, die sie damit verknüpfen können und einbringen können, die stehen ja trotzdem vor dem Dilemma zu sagen, okay, wie besonders ist das jetzt und wie erfolgsträchtig ist das jetzt? Wie habt ihr das denn damals für euch verprobt oder seid ihr einfach mit dem Rückenwind aus dem Verkauf des ersten Unternehmens raus gesagt, so, wir können es und es wird klappen, egal, komme was wolle und egal, wie lange es dauert oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, gut. Also wir haben das so ein bisschen so eine Angewohnheit bei mir auch. Also wir haben uns schon so ein bisschen mit diesem Markt beschäftigt. Wie groß ist dieser Markt? Ist das okay? Der wird in Deutschland, ist das äußerst fragmentiert, weil das letztlich von Händlern passiert. Diese Händler sind alle kleine Unternehmen und das ist ja vielleicht gut für uns, wenn wir uns da positionieren können. Also so ein bisschen haben wir uns da doch analytisch mit dem Thema auseinandergesetzt, dass wir grob der Meinung waren, dieser Markt ist attraktiv, und wir haben eine Idee, wie wir ein Geschäftsmodell aufbauen können, mit dem wir unsere Stärke da einbringen können. Aber da waren wir natürlich von Anfang an realistisch genug, ob das dann funktioniert. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Aber dann haben wir eben versucht, dieses Minimum Viable Product zu bauen, also eine möglichst einfache Seite, wo man dem Kunden verständlich macht, dass es hier zu günstigen Neuwagen geht. Und dann haben wir mal geguckt, wie das denn bei Google funktioniert und haben darüber eben diese Grundthese getestet. Ja, und eigentlich wollten wir diese Leads, die wir generiert haben, dann auch an Autohändler verkaufen. Ja, das war eigentlich das Geschäftsmodell. Aber da haben wir lernen müssen, dass das nicht fliegt. Also Autohändler waren jetzt nicht so interessiert an Leads, geschweige denn dafür noch bezahlen zu müssen. Und das haben wir zwar mit allem Charme und Kampfgeist von Gründern dann doch irgendwie geschafft, in den ersten Monaten Autohändler dafür zu gewinnen, das zu kaufen, um dann aber zu merken, dass wir die noch schneller verlieren, als wir sie gewonnen hatten. Und dann standen wir immer noch da mit unseren Leads, aber diese Grundfähigkeit war ja bewiesen. Wir können Nachfrage anziehen und kamen dann eben darauf, okay, dann müssen wir uns weitere Kompetenzen aneignen und diese Autos dann eigentlich selber an den Kunden verkaufen und der Händler muss sie nur noch ausliefern. Ne? Und so haben wir dann unser Geschäftsmodell iterativ entwickelt. Und ja, aber wir sind eben da reingekommen, okay, wir beweisen uns unsere Kernfähigkeit, der Rest muss gehen. Zum Glück hatten wir ein bisschen Atem, dadurch, dass wir eben etwas aus dem ersten Gründung heraus etwas Startkapital hatten, aber auch das wirst du ja recht schnell auch wieder los. Und dann kam zu unserem Glück recht früh Oliver Samba daher und der hatte von uns irgendwie gelesen und sagte, Jungs, kommt mal nach München. Und am nächsten Tag standen wir in München und ich glaube, eine Woche später war das dann auch klar, dass der sich dann beteiligt oder sogar schon so 3 Tage später oder so. Es gab natürlich ein bisschen Selbstvertrauen, auch wenn so eine Gründungsfinanzierung damals ein ganz anderes Volumen hat, als es heute ist. Aber ganz egal, das war schon mal ordentlich Geld und das gab natürlich Selbstvertrauen und gleichzeitig zog das dann andere Investoren an und dann lief der Laden.
Du hast ja gerade erwähnt, es hat ja anscheinend sehr, sehr schnell funktioniert, diese Leads an Land zu ziehen mit einem konkreten Leistungsversprechen. Und es war dann eher die Frage, wie setze ich das jetzt um? Also wie kriege ich das Auto jetzt dann auch wirklich vom Hof und zum Kunden geliefert, was ich jetzt eher so das Thema Operating Model nennen würde. Aber das quasi der Geschäftsmodellansatz, dass ein Endkonsument offen Interesse gezeigt hat, ordentlich viel Geld zu zahlen, um im Internet ein Auto zu bestellen, ja, das wurde irgendwo legitimiert. Jetzt ist da natürlich die Frage, die sich die Unternehmen auch häufig an uns richten, ist, wie viel Validierung, ja, braucht es, um aus diesem Minimum Viable Product dann wirklich durchzuziehen und das Ganze wirklich größer zu machen, größer zu bauen und dann mit Olli oder ohne Olli Sambas Hilfe Brandmarketing zu schalten und so weiter und so fort. Auf was habt ihr da geachtet? Also was war wichtig zu sehen aus eurer Sicht, wie das Geschäft angenommen wird?
Wenn das jetzt schon wieder ein paar Jahre zurückliegt und der Markt noch enger geworden ist seitdem, auch wir hatten nicht viel Zeit, um das für uns zu validieren. Du musst schon schnell sein, wenn du Startup machst. Da kannst du jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang da an so einem Businessmodell da herumvalidieren. Geht das oder geht das nicht? Da musst du relativ schnell zum Ergebnis kommen. Aber es muss natürlich auch irgendwo profunde sein. Ne? Also nochmal, für uns die allerwichtigste Erkenntnis war, uns bewiesen zu haben, ja, Kunden beißen an. Die Cost per Lead ist wirklich äußerst überzeugend, ja. Und jetzt muss ein Geschäftsmodell draus gemacht werden. Und so, dann haben wir auch dafür einen Weg gefunden, wo wir sehen, okay, jetzt haben wir tatsächlich die ersten paar Autos vermarktet, kriegen da unsere, das ist eine Vermittlungsprovision dort in diese Stufe des Geschäftsmodells, wie wir damals waren bei meinem Auto gewesen. Und die ist auch spürbar, dass das konnte man sich erklären, dass damit auch wirklich ein guter Return on Investment zu erzielen ist. Und dann war es natürlich trotzdem, waren dann eben ein paar Autos da vermarktet. Ne? Da bist du noch auf keinem großen Scale gewesen. Und dann muss man sich dann doch entscheiden, okay, gehst du damit oder gehst du damit nicht? Und dann, dann ist die Frage, muss sich dann jeder fragen, der an so einem Punkt steht, okay, ist das jetzt ein Modell, das ich jetzt einfach nur mit allem Kampfgeist hier als Gründer irgendwie durchgeprügelt habe und habe eigentlich die Leute mehr überredet, was zu kaufen, oder haben die das so teilweise von alleine gekauft, weil das Produkt einfach super ist, ja? Da muss ein Haken dran, weil das Produkt muss sich selber verkaufen. Am besten haben es auch schon Leute irgendwie oder hat es sich von alleine vermarktet und der Gründer hat da im Einzelnen nichts zugetan, ja? Also verkauft sich dieses Produkt überhaupt und bin ich in einer Nische oder in einer kleinen oder in einer großen Nische? Also wie groß kann ich mir vorstellen, dieses Produkt zu skalieren? Das ist beim Neuwagenmarkt jetzt relativ gut erklärbar, dass dieser Markt groß war. Deswegen war diese Frage relativ einfach zu beantworten. Die kann man dann zwar immer noch lange diskutieren, wie groß ist der relevante Teil des Neuwagenmarktes, aber wie groß der auch immer ist, bei dem Markt war es klar, dass das groß genug ist, um da jetzt mal reinzuballern. Aber diese Frage muss man sich stellen. Wie weit kann ich es überhaupt skalieren oder bin ich dann doch in einer Nische? Weil es nutzt nichts, wenn ich versuche und es mir vielleicht sogar noch gelingt, wer weiß, wie viele Millionen Venture Capital zu raisen, um dann zu merken, dass ich mehr Geld geraced habe, als ich jemals an Umsatz machen kann. Das wird kein gutes Ende nehmen, ja, für niemanden an der Stelle, außer vielleicht für die Kunden. Und deswegen muss man sich da diese Frage stellen und muss sich auch fragen, es gibt Geschäftsmodelle, die werden beim Skalieren schlechter. Gibt es sogar gerade im digitalen Bereich einige von, würde ich sagen. Und diese Frage muss man sich auch stellen. Wo sind die Grenzen der Skalierung? Welche Treiber des Geschäftsmodells werden beim Skalieren besser? Ich habe ja auch diese sogenannten Economies of Scale, wo ich dann irgendwie Fixkosten runterbringe über die Menge. Aber ich habe eben auch Beispiele, wo ich eigentlich mein Einzelgeschäftsmodell, meine Unit Economics verschlechtere, wenn ich eben größer werde. Und mit solchen Dingen sollte man sich auseinandersetzen, sonst wird man irgendwann auseinandergesetzt.
Ja, allerdings. Aber das ist auch, finde ich, ein total spannender Punkt, weil ich habe immer in der heutigen Welt das Gefühl, dass dadurch, dass Geld meistens nicht der Engpass ist, dass die Frage der tatsächlichen Skalierbarkeit gar nicht so stark hinterfragt wird. Beziehungsweise die Frage des Obs und nicht des Wies, die wird eigentlich zu selten erörtert. Und ich finde das einen sehr spannenden Punkt, den du da aufbringst, dass es eben auch Geschäftsmodelle gibt, die vielleicht irgendwann mal profitabel laufen, aber auch nur wirklich auf einem bestimmten Scale, ja, auf einer bestimmten Volumenmenge oder im bestimmten begrenzten Markt, ja. Das ist ja heutzutage eigentlich super schwierig zu verargumentieren, ja? Wenn man eigentlich im Grunde ein erfolgreiches Geschäftsmodell aufgebaut hat.
Da gebe ich dir recht. Also das ist auch, das wird heute, dieses Wie wird teilweise weniger diskutiert oder sagen wir mal nicht bis zum möglichen Ende diskutiert. Also ich erinnere mich noch damals an meine Investorengespräche, dann war dann schon, lass uns mal an das Endgame denken und wie sieht das dann aus? Und das ist jetzt tatsächlich, ist es doch häufig diese Frage nach Wachstum um jeden Preis und dann wird es schon irgendwie gut. Ne? Das ist schon erstaunlich, dass doch auch mit großem Geld dann so hantiert wird. Ja, aber auch verständlich, weil es gibt ja auch die Beispiele, wo das eben dann auch gut ging und man strebt eben nach den Unicorns und die Unicorns, die konnten wahrscheinlich zum großen Teil ganz am Anfang nicht alle Fragen beantworten. Ja, das hat deswegen eine gewisse Berechtigung und trotzdem glaube ich, man muss sich erklären können, wie dieses Geschäftsmodell jemals profitabel ist, sonst, also ich komme da noch aus dieser Welt. Ja, also das Geschäftsmodell muss profitabel sein können. Ich kann mich ja trotzdem entscheiden, unprofitabel für Wachstum zu bleiben. Alles gut, aber ich muss diese Hebel beherrschen, um es auch anders fahren zu können. Sonst ist das Risiko, da auf dem Wege, auf der Strecke zu bleiben, relativ groß. Und abgesehen davon muss ich ja auch wissen, wo ich dahin muss, um mal das Modell erfolgreich zu verankern. Ja, weil letztendlich sind wir mit meinem Auto schon wahrscheinlich einer von 100, die so weit kommen auf die Größe von denen, die gründen und diejenigen, die dann eben zum Supermilliardenunternehmen werden, die sind noch weniger und dazwischen, die müssen irgendwann mal ihr eigenes Geld verdienen, alle. Und deswegen, diese Frage sollte jedes Management drauf haben, meines Erachtens. Aber vielleicht bin ich da auch schon zu alt.
Mein Gott, du bist überhaupt nicht so alt. Aber klar, mir geht es ja auch so aktuell. Man wird manchmal an seinen fortgeschrittenes Alter erinnert, ja, in unterschiedlicher Form. Ich glaube, was ja häufig zumindest auch in von Investorenseite beleuchtet wird, ist die Kopierbarkeit von solchen Geschäftsmodellen. Hattet ihr das damals, war das auch ein Punkt für euch? Also habt ihr euch damit auseinandergesetzt, wie kopierbar sind wir jetzt mit dieser Positionierung, mit diesem Offer? Und ist das ein Problem?
Ja, also die Frage, die taucht gerade am Anfang dauernd auf und auch so, Mensch, was verrätst du so viel über dein Geschäft da? Und so. Ja, also da habe ich eine klare Meinung zu. Gut, wenn du irgendwie Forscher bist und da irgendwie, keine Ahnung, den Impfstoff erfunden hast oder sonst was, wenn es so ein Ding ist, dann ist es sicherlich eine ganz besonders bedeutsame Frage dort. Aber wenn wir hier über ein digitales Geschäftsmodell denken, das man als Gründer startet, dann muss man sich doch darüber im Klaren sein, man gründet hier etwas, was eigentlich jeder gründen könnte, der das Markt-Know-how hat und da jetzt rein möchte. Also das ist die Kopierbarkeit, die ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit am Anfang gegeben. So, und spätestens dann, wenn man mit seinem Modell an den Markt tritt und Kunden dafür gewinnen möchte, dann wird man es sowieso bekannt geben, was man da tut. Also wie gesagt, bei digitalen Modellen, ich glaube, die Kopierbarkeit ist gegeben, also haltet euch einfach nicht damit allzu lange auf. Ja, das ist, wenn man etwas erfinden kann, was nicht leicht kopierbar ist, zauberhaft, dann herzlichen Glückwunsch. Wenn das dann auch noch was Großes ist, dann ist es sicherlich zweifellos ein Vorteil, aber ansonsten einfach nicht damit aufhalten, sondern Gas geben. Da ist tatsächlich eher Geschwindigkeit vorne, als sich hiermit groß Zeit zu verdingen und dann einfach möglichst vielen Leuten davon erzählen, um möglichst viel Feedback von Anfang an zu kriegen, um den möglichst besten Ansatz recht früh zu haben.
Verstanden. Jetzt vielleicht nochmal zurück, ja, auch nochmal in die Jahre, wo es dann wahrscheinlich bei euch auch schon mehr um wie geht's jetzt eigentlich weiter ging. Also wie erweitern wir vielleicht auch das Geschäftsmodell, wie internationalisieren wir es? Typischerweise ist es ja so, wenn man es schafft, ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen, was bei dem, sagen wir mal, die Kundenakquisitionskosten, ja, größer als der DB3 ist, ja, dann hat man ja schon ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell geschaffen. Aber es kommt ja häufig dann schon nochmal drauf an, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich eigentlich diesen einen Lead, diesen Kunden, den ich vielleicht einmal jetzt begeistert habe, indem er über mich ein Auto gekauft hat, wie kann ich den denn irgendwann wieder bedienen? Ja, also die typische Frage, wie entwickle ich eigentlich mein Geschäftsmodell so weiter, dass ich ja eine Art CLV-Steigerung auch hinbekomme, die mir dann ja wieder rechtfertigt, vielleicht wieder vorne mehr auszugeben für den Lead und so weiter und so fort. Also um diesen Flywheel-Effekt auch zu generieren. Wann kam dieser Zeitpunkt bei euch und wie habt ihr darauf reagiert, beziehungsweise was war eigentlich der Trigger? Also war der Trigger die quantitative Fragestellung, die ich jetzt so ein bisschen eingeleitet habe, oder eine ganz andere, also eine Opportunitätsfrage?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Lennart. Und eben auch eine der größten Chancen, die man bei einem digitalen Modell hat. Du kannst dir so etwas wie ein Ökosystem möglicherweise bauen. Also darauf sollte man eben sein Geschäftsmodell überprüfen. Und da an diesen Dingen sollte man auch arbeiten. Also da kann ich jetzt, nehme ich mal ein Beispiel wieder von meinem Auto. Wie gesagt, dieser große, starke Kern, der so unglaublich wichtig ist, dass der funktioniert, war eben, gewinne Kunden mit günstigen Angeboten. Damit haben wir auch sehr viele Händler gewonnen, beziehungsweise haben auch viele Händler für uns interessiert, die das wahrgenommen haben. Bei meinauto.de gibt es viele günstige Angebote und haben realisiert, ups, wir kriegen in unserem Neuwagenvermarktung kriegen wir Nachfrage von Händlerseite. Da haben wir ja niemals mit gerechnet, dass sich Händler eben, also Händler als Lieferanten, das war von Anfang an klar, aber Händler auf der Nachfrageseite, das hat sich so von alleine ergeben und das passt auch eigentlich gar nicht so richtig in unsere Prozesse. Aber dann haben wir eben gesehen, okay, mit dieser Kompetenz Kunden günstige Angebote zu machen, gewinnst du plötzlich wieder Händler. Und warum gewinnst du diese Händler? Weil diese Händler, gerade freie Händler, gerade Gebrauchtwagenhändler, die haben ihren eigenen Kunden, die teilweise Stammkunden waren, wollten die halt auch mal ein Auto vermarkten, was sie nicht hätten liefern können. Und die haben dann über uns Autos besorgen wollen für ihre loyale Kundschaft. Und so haben wir also mit dem einen Produkt Händler gewonnen, um ein neues Produkt aufzubauen. Und dann haben wir eben so ein spezielles Vermittlungstool für Händler gebaut, wo dann eben Händler White Label mäßig mein Auto nutzen konnten und dann unter ihrer Flagge dann auch diese Neuwagenangebote aller Marken machen zu können. Und darüber hatten wir dann plötzlich tausende Händler tatsächlich in Deutschland, die alles kleine Händler waren. Und mit diesen vielen kleinen Händlern hatten wir plötzlich in jedem Ort hatten wir einen Vertriebspartner. Und dann wurde aus diesem großen Mein Auto, was eigentlich überhaupt keinen lokalen Partner so brauchte und eigentlich ja diese deutschlandweiten Vertrieb gemacht hat, hatten wir plötzlich eben lokale Vertriebspartner, die liefen nicht unter Mein Auto-Flagge, sondern unter ihre eigenen. Aber dann haben wir eben auch auf der Webseite den Internetkunden angeboten, okay, ihr könnt neben diesem Autokauf übers Internet, wo ihr noch einen Telefonsupport haben könnt, könnt ihr aber auch einen lokalen Partner besuchen, der dann vielleicht die Gebrauchtwagenentzahlungnahme einfacher macht als über andere Wege und so weiter. Und dann habt ihr gleich eine Werkstatt. Und so haben wir dann ein drittes Produkt dann gehabt. Das hieß dann Mein Auto Local, wo dann eben diesem Kunden, der eben über meinauto.de kam, dann die Möglichkeit offen stand, zum allergünstigsten Preis übers Internet zu kaufen oder eben auch mit einem eventuell differenzierten Preis, eventuell auch nicht, lokal das Auto zu kaufen. Da haben wir unser Ökosystem draus gehabt. Und über dieses Mein Auto Local hast du wiederum neue Händler gewonnen, die dann auch das große meinauto.de als Lieferant gedient haben. Und so haben sich diese ganzen Business Streams gegenseitig tatsächlich vorangebracht. Und ich kann, glaube ich, relativ sicher sagen, ohne das große Hauptprodukt meinauto.de mit den günstigen Angeboten, wären diese anderen beiden Business Streams nicht lebensfähig, jemals hätten die nicht werden können. Aber das Gesamtprodukt war dann, oder ist es dann auch heute noch, man hat es jetzt ein bisschen umgebaut, aber war wesentlich stärker als die Summe der Einzelteile. Ne? Das war dann plötzlich eine super starke Cashmaschine auch geworden, ne? Durch diese Angebote und wo wir dann eben auch gar keine Marketingkosten mehr hatten und trotzdem eben andere Leute für uns Umsatz generiert haben.
Ja, grandioser Netzwerkeffekt in dem Sinne, der wahrscheinlich jetzt so 2007 auch noch nicht auf eurer Roadmap stand, oder? Wobei, ihr hattet ja am Anfang, glaube ich, auch Händler aktiv versucht einzubinden und so ist der Effekt dann wahrscheinlich einfach über die Zeit später gekommen, aber in einer anderen Art und Weise. Ja. Ne? Also sehr, sehr spannend. Ja. Ich finde das ja auch immer das Tollste, wie sich dann so eine Knospe, was für eine Art von Blüte oder mehreren Blüten sich das dann wirklich entwickelt. Ja?
Absolut.
Jetzt hast du, also ich wollte nochmal zurückkommen auf diesen starken Punkt, auf diese starke Kombination aus Fähigkeit und eben günstig, in dem Fall günstigem Angebot. Wie ist euch das denn gelungen, auch über diese Veränderung oder die sukzessive Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, diese Fähigkeit auch wirklich weiter auszubauen, weiter zu entwickeln und zum zentralen Punkt und Antrieb der zentralen Antriebsfeder auch organisatorisch zu machen. Was war da euer Ansatz?
Wie wir diesen starken Punkt weiterentwickelt haben, meinst du? Ja, dieses starke Punkt nochmal gesagt, mit günstigen Angeboten Nachfrage generieren. Ja, wir haben das früh als starken Punkt realisiert, haben zwischendurch aber auch mal eine Sache gemacht, die wir etwas zu weit gebracht haben, glaube ich, dass wir die Dinge, die wir als unsere Schwäche vielleicht angesehen haben, versucht haben zu kompensieren. Und vielleicht haben wir dann auch mal diesen starken Punkt auch mal eine Weile lang nicht genug fokussiert. Ja, hier, das ist sicherlich auch ein Thema, wo man einfach aufpassen muss. Ne? Sei dir so bewusst über diese Stärke, ne? Damit du die Stärke stärkst, ja, und die Schwächen musst du auch irgendwo bearbeiten, aber wichtiger ist noch, die Stärke zu stärken. So, wie haben wir den weiterentwickelt? Da waren natürlich auch, sagen wir, die Key Player, die dann auf dem Wege der Entwicklung der Firma dazu kamen, die ganz wichtig. Ja, das war auf der einen Seite dann, das kam 3 Jahre später dann eigentlich mein langjähriger dann Co-Geschäftsführer oder Mitgeschäftsführer, der Thomas, dazu, mit dem ich mir das Geschäft aufteilen konnte. Ja, und was uns beiden ermöglichte, dann uns stark zu fokussieren und tief zu gehen in unseren eigenen Bereichen. Und bei mir war dann eben unter anderem das Thema Angebot gelegen. Und so konnte ich dann mit dem nächsten Key-Hire, das war der Mann, der eben diese Händlerangebote machte, der Marc, konnten wir dann da reingehen und uns da reinfuchsen, auf welche Art und Weise kann man alles Neuwagen günstig anbieten. Ja, das ist durchaus eine Wissenschaft im deutschen Automobilvertrieb. Und so haben wir uns da reinbegeben. Ne? Und dann mussten wir diese Angebote auch an den Mann bringen. Und da war dann der Nächste, der da wichtig war, der Sebastian, der dann Marketing und Vertrieb an der Stelle so weit entwickelt hat, dass das dann eben in einer sehr hohen Effizienz, auch in einer großen Skalierung funktioniert hat. Ne? Und letztlich, wenn wir jetzt bei den Key Hires sind, dann ist dann natürlich noch HR, Miri, die dann uns ermöglicht hat, dass wir die wichtigen Leute haben konnten und die guten Leute haben konnten, obwohl unsere Mittel auch immer relativ endlich waren. Ne?
Aber das, also es fühlt sich ja so an, dass du für die einzelnen Bereiche, die auch du sukzessive dann abgegeben hast oder abgeben musstest, damit das Geschäft auch wirklich weiter skaliert, dass du dir da immer in der Art erstmal die Head-Offs gesucht hast, bevor wirklich so ein großes Team aufgebaut wurde. Ist das richtig?
Ja, also sagen wir so, über diese Head-Offs hat es dann gut funktioniert, als die gefunden waren und an die richtige Stelle gebracht waren. Könnte man jetzt im Nachhinein einfacher, strukturierter und erfolgreicher erklären, als es auf dem Wege war. Also wir mussten da eben auch ich habe es gerade schon angedeutet, ein bisschen unsere Wellen gehen, bis wir uns darüber im Klaren waren, wie wir uns da sortieren mussten und wie wir das Thema auch aufteilen. Und wahrscheinlich habe ich auch so einen Gründerfehler gemacht, der wahrscheinlich öfter mal passiert, dass ich mich am Anfang vielleicht zu wenig selber versucht habe zu hebeln und viele Dinge gemacht habe, ja, vielleicht auch irgendwie um effizient zu sein oder muss man nochmal überlegen, was alles, aber letztlich hat das ja auch häufig funktioniert, aber skalierbar ist das natürlich nicht. Ja? Also da hat mir dann zwischendurch mal einer diese Weisheit verraten, ganz wichtiger Mann, denn Niki, der dann unser Beiratsvorsitzender dann auch war, arbeite am Geschäft und arbeite nicht im Geschäft. Ja, und ich glaube, als ich angefangen habe, das zu berücksichtigen und als diese Head-Offs an der richtigen Stelle waren, da war dann das Setup gut, aber das war jetzt auch nicht direkt im zweiten Jahr.
Aber ich glaube, da sprichst du jedem anderen Gründer aus der Seele, ja. Es ist, die arbeiten alle zu viel im Geschäft, ja, in der Regel. Und genau das muss gelingen, ne? Ansonsten wird man absolut zu demjenigen, der es eigentlich alles bremst. Ja? Deswegen schön zu hören oder gut zu hören, dass es auch bei euch ein Prozess war, ja. Also nicht von einem auf den anderen Tag so funktioniert hat. Jetzt eben auch in Angesicht, Anbetracht unserer etwas knapperen Zeit als bei den großen deutschen Podcasts, wo man ja gerne auch mal 90 Minuten reden darf. Vielleicht nochmal zum Abschluss so ein bisschen die Einordnung, auch für die sich für das ganze Thema Online-Pkw-Leasing-Markt auch interessieren. will ich natürlich nicht daran vorbeigehen und von einem Vollprofi in dem Bereich nochmal eine Einschätzung bekommen, wie sich der Markt eigentlich jetzt so heute verhält, ja, wie welche vielleicht auch neuen, disruptiveren Geschäftsmodelle jetzt so in der letzten Zeit dazugekommen sind und wie du quasi jetzt, auch wenn du nicht mehr im Geschäft bist, ja, aber wie sich so das Thema meinauto.de sich jetzt heute dort verortet. Das fände ich nochmal ganz spannend, wenn wir das nochmal von dir hören dürfen.
Ja, also das ist schon wahnsinnig spannend, wie sich dieser PKW-Online-Markt da verhält. Also ganz kurz einmal zurück. Also diese großen Börsen, die wahrscheinlich alle kennen, die Gebrauchtwagenbörsen, Mobile, Scout, sind jetzt die größten dort, die sind ja schon sehr lange da und haben eines Tages mal die Tageszeitung disruptiert. Das wissen vielleicht manche gar nicht mehr, aber eigentlich haben die Tageszeitungen immer vom Kleinanzeigenmarkt gelebt und das war damals dann vorbei, als diese Classified-Geschäftsmodelle aufkamen und sowohl Stellen als auch Auto dann am Internetplayer gingen. So. Und dann kam mein Auto dazu und ist die nächste Stufe der Disruption gewesen, weil man eben nicht nur Marketingdienstleister von lokalen Anbietern, die es vorher schon war, gab, war, sondern man wurde praktisch selber, sind wir zum Produktanbieter geworden. Wir haben das Auto eben praktisch verkauft. Der Händler hat den Kauf nur noch exekutiert und heute im Leasing ist man tatsächlich selber Produktanbieter. Also diese Disruption geht weiter. Man macht selber den Leasingvertrag mit dem Kunden, zumindest für die allermeisten Angebote dort. Und diese Disruption, das setzt sich tatsächlich weiter fort. Also wir sehen jetzt in der jüngeren Vergangenheit oder jetzt aktuell auch zwei noch recht neue oder aktuelle Geschäftsmodelle. Das eine sind diese Auto-Abo-Anbieter, wo du ein Auto auch auf Rate dir abonnierst. Und in dieser Rate ist eben tatsächlich dann alles drin, außer Treibstoff. Also da ist das Auto finanziert, da sind die Reparaturen drin, da ist die Versicherung drin, die Zulassung, die GEZ und was, wie immer gibt's da ja auch wieder nicht. Und das alles ist also eine Abo-Rate drin, ne? So ähnlich wie ein Handyvertrag mit Endgerät, ne, dass das noch gibt. Damit hast du natürlich ein wirklich online vermarktbares Gesamtprodukt, ne, was dann auch wirklich auf der Plattform vermarktbar ist. Und diese Abo-Anbieter haben deswegen auch einen ziemlichen Erfolg, weil sie eben ein differenziertes Angebot zu dem klassischen Autohandel anbieten. Das Abo, theoretisch kannst du das schon seit Jahrzehnten in ähnlicher Form im Autohandel kriegen, hat dir aber wahrscheinlich noch nie ein Autoverkäufer angeboten, aber diese Möglichkeiten haben die eigentlich fast alle so ein Full-Service-Leasing letztlich zu machen mit allem drum und dran. Diese Abo-Anbieter bieten also ein differenziertes Angebot und das ist auch noch online abschließbar, lässt sich also super konvertieren. Ne? Das ist, finde ich natürlich besonders spannend, weil mein Auto jetzt auch, sagen wir da grob ähnliche Dinge da mit anbietet, also wird bestimmt da weitergehen. Und dann auf der anderen Seite hast du ein neues Thema, jetzt gibt es eben nicht nur diese Gebrauchtwagenbörsen, sondern jetzt gibt es eben auch Online-Gebrauchtwagenhandel. Das haben schon mal öfter vor einigen Jahren welche probiert, das ist nie richtig zum Fliegen gekommen, aber scheinbar kommt da jetzt der Durchbruch. Also in Amerika war das jetzt vor einigen Jahren schon Carvana, die das recht groß hingekriegt haben offensichtlich und auch jetzt seit, glaube ich, 3 Jahren oder so börsennotiert betreiben und, glaube ich, recht hohe Unternehmensbewertungen erzielen. Und da hast du jetzt Anbieter eben, die das, jetzt ist es hier Cazoo, Auto Hero, die da jetzt kommen und diese Möglichkeit eben B2C anbieten, Gebrauchtwaren kaufen und wir liefern es dir vor die Haustür. Ne? Und ist natürlich auch von den Transaktionswerten wahnsinnig attraktiv. Man kommt dann als Online-Anbieter zu recht hohen Umsätzen, ne? Was dann wiederum aus Shareholder-Value-Sicht dann auch häufig gut gewürdigt wird. Und da wollen wir mal sehen. Also man sieht, es ist viel Bewegung da. Und da kann man sagen, eigentlich diese Disruption des klassischen Autohandels, die wir, glaube ich, recht stark vorangetrieben haben damals oder auf eine neue Ebene geschoben hatten, die geht jetzt weiter, geht vielleicht in die nächste Runde. Und das für den Kunden kann das nur gut sein. Ne? Also tatsächlich Autoangebote im Internet sind, glaube ich, so günstig wie nie zuvor. Und auch noch so leicht zu bekommen wie nie zuvor. Und deswegen bin ich da persönlich auch sehr gespannt und verfolge den Markt natürlich eng.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist auf jeden Fall, tausend Dank schon mal für die Einordnung. Im nächsten Podcast sprechen wir dann drüber, in welche Aktien man investieren sollte in dem Bereich. Aber das sparen wir jetzt erstmal aus. Alex, tausend Dank an der Stelle, dass du dich nochmal auf eine kleine Zeitreise begeben hast. Aber es war viel dir, glaube ich, gar nicht so schwer. Das ist ja das Schöne, wenn man so lange im Geschäft arbeitet, dass man sich an viele Details erinnert. Ich glaube, das war extrem erkenntnisreich, auch für viele da draußen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr Zuhörer uns mal wieder Feedback schickt. Ihr dürft sicherlich auch direkt auf Alex zugehen, wenn ihr spezifische Fragen habt. Alex, dir erstmal herzlichen Dank. Ja, und ich
hoffe, sehr gerne. Eine große Freude, Lennart.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder persönlich. Ja, aber heute per Zoom und dann bald wieder persönlich. Alles Gute und bis bald.
Wunderbar, vielen Dank. Bis bald, Lennart.